Niemand weiß genau, was mit uns passiert, wenn wir sterben. Einige Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod, andere nicht. Hinweise darauf, was mit uns passiert, wenn wir sterben, können sogenannte Nahtoderfahrungen geben. Menschen, die für tot erklärt werden, dann wieder aufwachen und unglaubliche Geschichten erzählen. Geschichten von einem hellen Licht, einem Glückszustand, der Wiedervereinigung mit toten Familienmitgliedern. Im Rahmen eines Seminars hat die Studentin Laura Schmidt Kontakt zum Netzwerk Nahtoderfahrung e.V. aufgenommen und an einer jährlichen Tagung teilgenommen. Dort war es ihr möglich, zwei Betroffene, einen Mann und eine Frau, zu ihren Nahtoderfahrungen zu befragen. Zusätzlich berichten der Neurologe Professor Dr. Dr. Wilfried Kuhn und seine Frau, die Psychologin Dr. Eugenia Kuhn, aus fachlicher Perspektive über diese Erlebnisse. Mein Name ist Sophia Janus und ihr hört Freisprecher auf PH 88,4.
Es war nichts mehr so wie knapp vorher.
Und ich denke mir noch, tatsächlich muss ich das jetzt noch 10.000 Jahre lang aushalten.
Wenn wir sterben, wird die Welt dunkel und still. Und ein Tor öffnet sich. Öffnet sich ein Tor?
Mein Unfall, worauf sich dann diese Nahtoderfahrung ereignet hat, war vor knapp 10 Jahren. Wir waren dann also am 17. Oktober 2004 anlässlich eines Prüfungstauchganges in Österreich am Attersee tauchen. Und ich habe mich als gespieltes Opfer zur Verfügung gestellt. Sonntagnachmittag würde ich dann selber tauchen gehen und würde eine Prüfung ablegen mit dem Thema Retten und Bergen eines Verunfallten aus 20 Meter tief. Wir haben einen gelungenen Tauchgang begonnen und ich habe auch noch das Zeichen gegeben, dass man jetzt da dieser Prüfling, dass der jetzt mit diesen Griffen an mir beginnen kann. Und wir sind aus diesen 30 Metern in Richtung 25 Metern aufgestiegen und an 25 Metern passiert insofern der Unfall, dass mir in dieser Tiefe der Magen geplatzt ist und ich auf der Stelle bewusstlos wurde. Und der Tauchlehrer hat die Prüfung unten abgebrochen und ist mit mir in schnellem Tempo an die Wasseroberfläche gekommen.
Ich bin praktisch im Alter von 8 Jahren sozusagen erst einmal ertrunken und das war kein schöner Tod, weil dieses Untergehen und auch das Gefühl, ja, keiner sieht mich. Keiner ist da, der sieht, dass ich in Bedrängnis bin. Das war für mich also ein richtiger Todeskampf, ein sehr unangenehmer, auch ein sehr schmerzhafter und ein schrecklicher.
Ich werde von den Helfern an Richtungsufer gezogen und geschoben. Ich befinde mich dann letztendlich doch mit viel Anstrengung an der Wiese liegend und erst in dem Moment beginnt meine Out-of-Body-Experience, also meine Außerkörpererfahrung. Insofern, dass ich dort an den Baumwipfelnhöhe mich befinde, auf meine Retter und Tauchkollegen hinunterschaue, den Stress und die Arbeit, die die dort erledigen, mitbekomme, das Ausgesprochene, was sie dort sagen, mithöre, das Gedankengut derer Leute mitfühle und mir aber auch von mir, meinem Zustand selbst bewusst bin, a, weil ich mich dort unten selbst liegen sehe und zweitens, weil ich von dem Zustand, in dem ich mich befinde, weiß, dass ich verstorben bin.
Ich war aus dem Körper raus und ich habe mich dann im Wasserbecken mit dem Gesicht nach unten schweben sehen. Ja, und habe mich dann gewundert. Also ich war, als erstes war ich froh, dass das plötzlich dann nicht mehr wehtat. Und ich war in einem unglaublichen Glücksgefühl. Alles war leicht. Es interessierte mich auch überhaupt nicht mehr, was da noch rundherum war. Also ich sah das Schwimmbecken und ich sah meinen Leib im Wasser. Und es war völlig uninteressant. Und ich betrachtete die Situation, also ich schwebte praktisch unter der Decke und es gab einen Moment der Betrachtung und plötzlich hat es eine unglaubliche Beschleunigung gegeben. In dieser Beschleunigung wurde ich aus der Situation rausgezogen durch eine Röhre. Und es wurde immer schneller und es war unglaublich, diese Geschwindigkeit. Und irgendwann sah ich das sogenannte Licht am Ende des Tunnels. Und die Beschleunigung war zu Ende und ich kam erstmal in einem Licht an. Es war schon ein weißes Licht, das überhaupt nicht geblendet hat, aber sehr einhüllend mit einer unglaublichen Friedlichkeit.
Ich weiß damals noch nichts von einem Zwischenreich und so. Ich schaue auf mich hinunter, weiß, dass ich schmerzfrei bin, dass es mir eigentlich sehr gut geht und dass der ganze Stress, den die Leute da unten haben, empfinden, ausüben an ihrer Tätigkeit, völlig unnütz ist. Es ist nicht notwendig, so einen Stress an den Tag zu legen, weil mir, Marmorstein, geht's gut. Das war das Erste.
Ich konnte in diesem Licht erstmal einen Moment verharren und dann sah ich meinen 2 Jahre zuvor verstorbenen Lieblingsgroßvater. Es war für mich unglaublich schön, diesen Großvater zu sehen, völlig unversehrt. Er ist also krank von uns gegangen und er stand da. Und es war eine Wiedersehensfreude, die immer noch ganz stark mein Herz berührt, wenn ich daran denke. Diese Sequenz dieser wunderschönen Landschaft und was eben das Besondere war, im Deutschen gibt es gar kein Wort dafür. Also es war dieses Bliss, dieses wirklich dieses absolute Glückseligkeitsgefühl. Heiterkeit ist zu wenig, Glücklichkeit ist zu wenig. Es ist ein wunderbares Gefühl gewesen, völlig frei von Sorgen, Nöten, Ängsten und völlig eingehüllt in Glückseligkeit, Frieden, aber auch mit einer kindlichen Neugier, das alles wahrzunehmen. Die Sequenz war dann auch wieder ganz plötzlich zu Ende und ich sah meinen Lebensfilm in rasender Geschwindigkeit bis zu meinem ersten Schrei. Also ich habe das vom Tag, an dem das passierte, zurückgesehen, chronologisch, bis zu dem ersten Schrei meiner Geburt.
Ich kriege die ersten Medikamente, Infusion. Ich bekomme die Intubation, Schlauch gelegt und in dem Moment hört auch die Out-of-Body-Experience auf. Ich weiß dann nichts mehr im Sinn von, ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich meine aber, so rechne ich das jetzt das so zurück, in der Abfolge, dass meine Nahtoderfahrung bereits in dem weiteren Moment begonnen hat können.
Herr Professor Kuhn und Frau Dr. Kuhn beschäftigen sich als Neurologe und Psychotherapeutin seit Jahren mit dem Phänomen Nahtoderfahrung. Erläutern Sie, was eine Nahtoderfahrung ist und welche Folgen sie für die Betroffenen hat.
Der Begriff Nahtoderfahrung, der ist ja noch gar nicht so alt. Der ist ja quasi eigentlich geprägt worden von Raymond Moody, der ja dieses Buch Leben nach dem Tod geschrieben hat. Und eine Nahtoderfahrung, das ist es was Heterogenes. Das ist einfach eine Umschreibung von verschiedenen Vorgängen, die beobachtet werden in bestimmten Momenten. Vor allen Dingen in der Nähe des Todes. Also das heißt nicht, dass derjenige sterben muss, oder das Gefühl, er hat vielleicht das Gefühl zu sterben, aber er muss nicht schwer krank sein. Und das heißt, dass eben das nicht nur dann auftritt, gerade wenn jemand in der Nähe des Sterbens ist, eben, sondern auch in anderen Fällen. Unter anderem aber auch im täglichen Leben können Teilelemente der Nahtoderfahrung auftreten. Und die Nahtoderfahrung, wie schon gesagt, ist eben heterogen. Es gibt viele Teilelemente. Meistens ist eine bestimmte Reihenfolge vorgegeben. Also das heißt, zum Beispiel beginnt es damit, dass man sich, wenn man zum Beispiel auf der Intensivstation liegt, bewusstlos ist und dann eben eine Nahtoderfahrung erlebt, dass man plötzlich das Gefühl hat, man fühlt sich ganz toll, angenehm. Und dann kommt manchmal eine Out-of-Body-Erfahrung. Das heißt, man sieht sich liegen. Und man sieht aber auch, und das ist das Besondere, das wird häufig verschwiegen von den Kritikern, dass man eben auch die Ärzte und die Schwestern und die gesamte Situation sieht. Man aber auch teilweise nicht nur diese Situation, sondern auch in Nachbarzimmern, wenn Angehörige da sind, die dann mit dem Arzt sprechen, zum Beispiel in anderen Räumen, durch die Wand und so weiter, dass das alles wahrgenommen wird. Und das ist dann nicht mehr einfach so organische oder Halluzinationen oder die, wie es so in der Schulmedizin erklärt wird, sondern das sind Paraphänomene. Ja, also es geht weit über eine organische oder pathologische Veränderung, pathologische Halluzinationen und so weiter, was immer gesagt wird, hinaus. Nur das schon mal vorweg. Dann geht es weiter in diesem Zyklus. Kann es sein, nach dieser Out-of-Body-Erfahrung, dass man dann in einen Tunnel gesogen wird? Manche sagen gesogen, manche sagen aber, sie fliegen da mit leichter Geschwindigkeit hinein, manche mit ganz schneller Geschwindigkeit, fliegen auf ein Licht zu oder ein Licht kommt immer näher, das ganz hell ist, das aber nicht blendet, sondern das auch eine gewisse mystische Qualität hat. Das heißt, man hat das Gefühl, mit einer transzendenten Welt verbunden zu sein, das ist eine spirituelle, mystische Erfahrung. Und in dem Moment kommt es dann gelegentlich schon dazu, dass man Kontakt hat mit anderen Wesenheiten. Lichtwesen werden beschrieben, manche sagen, es ist Jesus, aber in anderen Kulturen ist es irgendwie eine Gottheit oder sonst irgendwas. Das ist sehr unterschiedlich. Aber, und in dem Moment, was sehr häufig ist, und das ist das Besondere auch, man hat Kontakt mit Menschen, die man früher gekannt hat, Verstorbene, also 99% Verstorbene, die dann mit einem kommunizieren, aber nicht über Worte, wird immer wieder betont, sondern telepathisch über Gedanken. Die Gedanken sind sofort da, was der andere meint und sagt. Also das wäre der nächste Schritt.
Ein Phänomen ist nämlich, das ist jetzt gar nicht bei den Kernelementen gefallen, die Lebensrückschau. Also das ist so eine Möglichkeit, dass man panoramisch sein eigenes Leben nochmal quasi von jetzt nach rückwärts sieht und mit allen Emotionen. Und das Interessante und ganz Besondere ist, dass man quasi sich sehr empathisch oder in den Menschen hineinversetzen kann, denen man scheinbar etwas angetan hat.
Und dann ist aber häufig, kommt dann die Aussage, ja, du kannst da nicht drüber, diese Schwelle nicht überschreiten, du musst zurück ins Leben, du hast noch eine Aufgabe zu erfüllen. Das wird sehr häufig beschrieben, dass sowas gesagt wird. Wer das jetzt sagt, entweder die Wesenheit oder die Angehörigen, verstorbenen Angehörigen oder irgendeine unbestimmte Stimme aus dem Dunklen heraus, die nicht identifizierbar ist, auch. Ja. Und dann ist es dann schon der nächste Schritt, dass man dann plötzlich in den Körper zurückgeht und die ganzen Schmerzen wieder auftreten.
Viele Menschen, die Nahtoderfahrungen machen, berichten davon, dass sie nicht zurück ins Leben wollten. Zu schön war das Gefühl der Nahtoderfahrung.
Und ich war sofort zurück in meinem Körper. Es war einfach nur schrecklich, weil das ganze Wasser ausspucken, dieses Ringen nach Luft, die Schwere des Körpers, es war alles unglaublich laut, die Welt stank. Es war nichts mehr so wie knapp vorher. Ich habe dann noch versucht, drüber zu sprechen, also mit meinen Eltern, und habe gesagt, ich habe den Opa gesehen. Kind, über Tote macht man keine Witze.
Ich habe 11 Monate lang nach dem Unfall mit niemandem geredet darüber. Die ersten Personen waren ganz wenige oder eine Person im Freundeskreis und mein Bruder, wo ich mir gedacht habe, also der ist dem auch zugeneigt, der Thematik. Ja. Meine Ex-Freundin damals das auch entsprechend erzählt davon. Sonst war eigentlich in der Familie von Anfang an irgendwie das Gefühl in mir, denen kannst dich, brauchst dich, sollst dich nicht anvertrauen. Und habe dann Nächte verbracht mit dem Fernsehen. Und irgendwann einmal gab es eine Sendung im Fernsehen, spät in der Nacht, ja, von der ich im Fernsehprogramm nichts davon gewusst habe. Ja. Ich habe einfach von einem Programm ins nächste und auf einmal plötzlich kommt eine Sendung, wo ich augenblicklich gewusst habe, das handelt von einer Thematik, die ich persönlich erlebt habe. Das war die Sendung im Hessischen Rundfunk von Joachim Fallstich, Das innere Land. Ich habe die Dokumentation nicht von Anfang an gesehen, wie gesagt, das nur durch von Sender zu Sender gezappt. Und augenblicklich bin ich dort verweilt, habe die Sendung bis zum Ende gesehen, mit Genuss und mit Freude und mit Zuspruch und mit Bejahen und mit Bestätigung, dass alles, was dort gezeigt und besprochen wird und die Leute, die dort interviewt werden, alles richtig ist und sich tatsächlich so abspielt. Aber unterm Strich ist es tatsächlich so, es ist eine positive und eine unermesslich glücklich machende Erfahrung gewesen, von der ich heute und in weiteren 80 Jahren noch zehren werde und davon leben werde und davon schildern werde. Und damit vergleiche ich auch das, dass man es selber ist, deren man sich seiner Fehler bewusst wird, ja? Dass man sich seiner Strafen, wenn man dieses Wort in den trotzdem benutzen möchte, auch selbst auferlegt, ja? Es aber nicht der Gott ist oder dieses Wesen ist oder derjenige, dasjenige ist, was mit dem erhobenen Zeigefinger da vor einem sitzt und einem abstraft und einem hinweist und das hast du auch gemacht und das hast du auch gemacht und das hast du auch gemacht. Das ist so nicht. Ja? Und ich denke auch, dass es nicht verschiedene Götter gibt, so wie es verschiedene Religionen gibt, sondern dass es den einen Gott gibt für alle Religionen.
Wenn ich das heute beschreiben soll, also es ist wirklich alles aufgenommen in diesem Lebensfilm. Das Besondere daran ist, dass man durchlebt es auch nochmal. Also man schmeckt nochmal den Apfelkuchen, man riecht nochmal die wunderbare Stolle und den Plätzchenduft in der Weihnachtszeit. Was mich bis heute auch besonders berührt hat, ist, wenn man etwas macht im Leben, was vielleicht nicht so toll war, erlebt man dann auch, was man beim anderen ausgelöst hat. Also, aber in diesem Lebensrückblick sieht man, was man ausgelöst hat und man sieht es nicht nur, sondern man führt es durch. Also ich war eingehüllt in einem sehr großen Liebesgefühl. Es war so, als würde mich jemand halten und begleiten. Nichtsdestotrotz war die Heftigkeit da. Also schon dieses Gefühl, das nicht alleine zu durchschauen, aber es war wirklich dann die 100%, die man dann als Rückgabe auch bekommt. Die Sequenz war dann wieder ganz plötzlich zu Ende und es kam zu einem Gespräch. Das waren nicht gesprochen gehörte Worte, wie wir es im Hier und Jetzt haben, sondern es war schon eine Kommunikation, aber sie fand auf der geistigen und emotionalen Ebene statt. Ich habe dieses Wesen nicht als personifiziertes Wesen da wahrnehmen können, sondern als das Liebevollste, was mir je begegnet ist und auch sehr humorvoll. Also das fand ich ganz schön. Eine Frage war, was hast du denn gelernt? Und ich dachte, was habe ich denn gelernt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte Mathe, da eine Eins. Und dann hat das Wesen lachen müssen und gesagt, das ist hier völlig unwichtig. Es ging eigentlich eher darum, was hast du vom Leben begriffen? Dann habe ich dann auch verstanden, es ging nicht um die Note. Und es ging auch nicht um Mathematik, sondern es ging eher um Dinge in der Betrachtung der Natur, Zusammenhänge zu sehen und so weiter. Eine Frage war, wo warst du hilfreich und liebevoll? Das sind sicher auch heute die Kardinalfragen in meinem Leben.
Ich hatte in dieser Nahtoderfahrung, das ist eigentlich eine schreckliche Vision gewesen, ja? Insofern, weil ein Rotieren, ein langsames, vorwärts überschlagendes Rotieren in völliger Finsternis war. Ich nenne den Raum Universum, eine unendliche Weite und fuß damit, dass ich eine Galaxie sehe, ja? aber alle anderen Sterne auf der Rotation, auf dem Flug dorthin, in der entsprechenden selben Entfernung, wie wir sie hier irdisch von der Erde aus weit entfernt sehen. Zusätzlich fühle ich ein immer wiederkehrendes Greifen an mir, ja, eines Gegenstandes, und ich habe das damals so benannt, wie wenn ich durch einen Kabelsalat durchrotiere, der aber entsprechend locker gestreut ist. So sind meine schrecklichen Bilder der Nahtoderfahrung, und ich denke mir noch, tatsächlich muss ich das jetzt noch 10.000 Jahre lang aushalten. Es entstehen Bilder in mir, die ich jetzt auch dem Lebensfilm zurechnen kann, ja? Wo ich als Kleinkind, als Dreijähriger mit den Eltern am Friedhof war. Lebensfilmbilder kommen, Lebensfilmbilder gehen und wechseln sich ab mit dieser Rotation. Und ich denke mir wieder, also jetzt müsste das Licht kommen. Es heißt immer wieder, es gibt diese Lichterfahrung, fußt vielleicht auch an den Film Die Blues Brothers. Ja, ich habe das Licht gesehen, und für uns war das also damals eigentlich mehr eine Spaßaussage. Es war in jüdischer Zeit gerechnet, könnte ich sagen, das war ein 2-Tages- und Nächte-Flug. Nachdem es aber wahrlich keine Zeitrechnung und Zeitvorstellung gibt in diesem Zustand, kann die ganze NDE auch nur 2 Minuten gedauert haben. Ich habe mich dann entschieden, zurückzukommen, weil einiges noch zu erledigen war. Wie gesagt, es war eine ausgesprochen angenehme und geborgene Liebe, die ich in diesem Zustand erfahren habe, die unermesslich groß ist. Ich muss aber auch sagen, ich habe bis dann zum letztlichen Ende dieser Nahtoderfahrung niemals das Licht gesehen. Ich bin nicht durch diesen Tunnel, wie man sich den Tunnel vorstellt, habe ich auch nicht durchlebt. Es war einzig diese Bilder des Universums und dieses Durchrotieren in langsamer und überschlagender Geschwindigkeit, die ich durchleben musste, sage ich einmal, weil das der wirklich schiere und unangenehme Part an dieser Nahtoderfahrung war.
Hier auf PH 88,4 geht es heute um Nahtoderfahrungen. Der Neurologe Professor Dr. Dr. Wilfried Kuhn und seine Frau, die Psychologin Dr. Eugenia Kuhn, erklären, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse und Studien es zu Nahtoderfahrungen bereits gibt.
Was ist die Ursache dafür? Das ist ja so die gängige Vorstellung der Schulmedizin, dass man sagt, es kommt zu einem Sauerstoffmangel im Gehirn aufgrund einer Durchblutungsstörung. Dieser Sauerstoffmangel führt zu sogenannten komplexen Halluzinationen, weil einfache Halluzinationen sind sie nicht, weil es setzt sich ja zusammen aus verschiedenen Elementen, außerkörperliche Erfahrungen, Kontakt mit Licht zum Beispiel oder auch Kontakt mit anderen Wesenheiten. Das wird dann als komplexe Halluzination definiert, ist aber einfach nur eine Beschreibung für einen Vorgang, den man nicht versteht. Und dann sagt man, okay, Sauerstoffmangel, Minderdurchblutung führt zu einer pathologischen Veränderung des Gehirns und dann eben zu diesen Halluzinationen, wie man sie halt bei kranken Menschen mit Schädigung des Gehirns findet. Nur der Unterschied ist der, dass die normalen Halluzinationen wahnhafte Elemente enthalten, paranoide Elemente, die nicht mit der Realität übereinstimmen. Und bei der Nahtoderfahrung, die Dinge, die beschrieben worden sind, die nachprüfbar sind, zum Beispiel die außerkörperliche Erfahrung, der Blick von oben auf die Ärzte, die Schwestern, da werden ja immer Gespräche wiedergegeben. Da sagen natürlich die Kritiker immer, unbewusst hat er das alles wahrgenommen oder generell, weil wenn er bewusstlos ist, laut schulmedizinischer Lehrmeinung, laut Neurologie und so weiter, kann man sowas ja gar nicht wahrnehmen. Ja. Aber das Problem ist natürlich der Beweis. Und was kann man beweisen? Man kann eigentlich nur, und das hat der Moody damals auch schon gesagt in seinem Buch, dass eigentlich, wenn man bei der Nahtoderfahrung etwas beweisen kann, dann ist es über die Out-of-Body-Erfahrung. Da nimmt man ja reelle Vorgänge wahr. Und da gibt es inzwischen auch schon einige Studien, aber nicht sehr viele, die eben auch versucht haben, das zu verifizieren, was da gesehen wurde. Dass dann die Nahtoderfahrenen dann danach befragt wurden, was haben sie gesehen, und dann wurde versucht, das zu überprüfen. Hat er den grünen Kittel angehabt? Oder haben die Schwestern und Ärzte dessen das Wort gebraucht? Also es sind solche Einzelfälle. Und diese Einzelfälle wurden bisher in wenigen Studien überprüft. Leider gibt es da so, glaube ich, soweit ich weiß, nur 100 Fälle, die wirklich exakt überprüft wurden, die aber dann gestimmt haben. Ja, nur das wird halt dann nicht anerkannt. Dann heißt es immer, ja, das ist ja vielleicht doch Zufall und so weiter und so fort. Und dann gibt es im Moment, läuft da die, um das zu überprüfen mit diesen Out-of-Body-Erfahrungen, läuft die sogenannte Aware-Studie. Die ist jetzt abgeschlossen und die Publikation steht unmittelbar bevor. Und bei dieser Aware-Studie haben sie ja Folgendes gemacht, da haben sie versucht, unter der Decke Computer anzubringen, die nur ein Patient sehen kann oder ein Mensch sehen kann, der oben an der Decke ist. Und das sind immer Computeranimationen, irgendwelche Bilder gelaufen, farbige Bilder, in der Hoffnung, dass derjenige, der zum Beispiel eine Out-of-Body-Erfahrung hat, dann oben schwebt, das dann sieht. Und die Schwestern und Ärzte durften das nicht sehen oder konnten das nicht sehen und es war auch doppelblind. Also das heißt, die haben das auch nicht gewusst. Weder der Patient hat es vorher gewusst, noch die Schwestern und Ärzte haben das vorher gewusst, was da läuft. Es ist durch einen Zufallsgenerator im Rahmen dieser Studie induziert worden. Wenn einer eingeliefert wurde, wurde ein Programm gestartet, automatisch. Und dann sind irgendwelche Bilder, die dann überprüfbar waren hinterher. Nur das Ergebnis von dieser Studie, auf das warten alle schon gespannt. Also jetzt ist eingereicht worden, angeblich, Anfang des Jahres ist es eingereicht worden bei einer großen wissenschaftlichen Zeitschrift. Und das Ergebnis ist noch im Review-Verfahren. Das ist noch nicht bekannt. Und es sind 20 Zentren über in Europa nur wenige, aber in USA und England haben viele teilgenommen. Der Leiter der Studie, der hat sich bisher geweigert, irgendein Ergebnis rauszugeben mit dem Hinweis, weil das ja sowieso von der Presse aufgegriffen wird, und er hatte Angst, dass dann das Review-Verfahren beeinflusst wird von den Gutachtern, dass die das dann ablehnen, weil es eben in der Öffentlichkeit dann zerredet wird oder sonst irgendwas. Ja. Und deswegen ist das absolut geheim, also ganz schwierig mit 20 Zentren sowas zu machen. Und jetzt muss man abwarten, wie das läuft.
Das Gros der Menschen verändert sich enorm. Es hat eine enorm transformative Kraft, dieses Erlebnis. Wie übrigens andere mystische Erfahrungen auch. Man muss hier von einer mystischen Erfahrung sprechen.
Also es ist nicht mehr nur um Geld kriegen und nur Erfolg anstreben, sondern kann man die kleineren Dinge im Leben wertschätzen und so weiter und so fort. Da gibt es viele Sachen noch, die man sagen könnte.
Also man könnte vielleicht sagen, es gibt intrapsychische Folgen und interpsychische Folgen. Intrapsychisch, also dass sie eine andere Haltung zur Welt bekommen, vielleicht toleranter werden und so weiter, was wir jetzt schon angesprochen haben. Und die interpersonalen oder interpsychischen, besser gesagt, wären, dass also die Leute um sie herum, ihr Umfeld wird sich verändern. Veränderungen in der Familie. Jemand, der das nicht akzeptieren kann, dass derjenige sich so verändert nach der Nahtoderfahrung.
Die Scheidungsrate, glaube ich,
geht hoch.
Aber die ist ja nach jeder Psychotherapie nimmt die ja auch zu, also von daher.
Ja, eben weil sich Menschen verändern. Und dann kommt es eben darauf an, in welche Richtung.
Genau. Vielleicht darf ich auch noch mal kurz einhaken. Also das, was am häufigsten auftritt als Nachwirkung, der Verlust der Angst vor dem Tod. Ja. Also es tritt eine Gewissheit ein, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und was auch sehr häufig ist, ist das, dass eben die Menschen nicht mehr unbedingt jetzt kirchlich sich organisieren. Da gibt es aber etliche Studien dazu, dass die zwar sind religiös, spirituell allerdings mehr, aber das ist mehr eine spirituelle Religiosität, die also nicht an eine Organisation wie die Kirche gebunden ist. Viele treten auch aus der Kirche aus und sind aber trotzdem spirituell und religiös und glauben auch an ein Leben nach dem Tod und auch an eine Gottheit vielleicht oder an höhere Wesenheiten.
Man könnte sagen, Spiritualität nimmt zu, Religiosität im orthodoxen Sinn nimmt eher ab.
Eine Nahtoderfahrung kann einen Menschen langfristig verändern. Viele Betroffene berichten davon, keine Angst mehr vor dem Tod zu haben und oft haben sie nach ihrer Erfahrung eine ganz andere Einstellung zum Leben.
Es war sicherlich die Berührung wichtig, weil ich eine Berührung im Zuge meiner Fragestellungen erlebt habe. Also das trat wirklich ein. Ja. Dann war das einmal das ursächlich Wichtige. Das zweite Wichtige, dass ich die Gewissheit erlangt habe, jetzt mit Gott zu sprechen. Ja, mit etwas, das ich jetzt sozusagen als Gott definiere, ja, als Gott benenne. Ja. Und ich bin auch heute anders gläubig als damals. als vor meinem Unfall. Ja? Also meine ganze Kindheit, also ganze Jugendzeit und meines davorliegenden Berufslebens etc. Und ich glaube an ein Gott. Ich glaube an ein Wiederleben, an ein Weiterleben nach dem Tod. Und was ganz, ganz besonders wichtig ist für mich, um das auch weiterzugeben, ist, dass mich die Nahtoderfahrung gelehrt hat, keine Angst mehr vor dem Sterben und vor dem Tod zu haben. Das wird für mich für ewig gelten. Jeder Anverwandte kann damit getrost sein, dass es der Sterbende als keinen Stress empfindet. Er hat eher Angst davor und durchlebt mitunter auch das, dass er den Stress der umstehenden Personen empfindet und bittet darum, habt keinen Stress. Es ist nicht notwendig. Ich empfinde es gut. Ich, Sterbender, empfinde meinen Hinübergehen gut und stressfrei und habt den Stress entsprechend bitte auch nicht. Ja, das wollte ich auch mitgeben.
Ich kann schon sagen, die Uhren ticken bei mir seit diesem Zeitpunkt her anders. Ich hatte Gott sei Dank, als ich 18 war, die Möglichkeit überhaupt erstmal rauszufinden, was war denn da geschehen. Und zwar hatten wir in der Studentengemeinde Besuch und ein Mädchen hatte ein Paperback-Buch mit und da stand drauf, das Leben nach dem Tod. War das Buch von Moody. Also ich wusste sofort, als ich den Titel las, das hat was mit dir zu tun. Und dann wusste ich erstmal, dass das, was ich erlebt habe, durchaus eine große Menge der Weltbevölkerung auch erlebt. Also mir war das ganz klar, dass das eine göttliche Begegnung war und dass ich dann hinterher sehr viel mit diesem Wesen auch im Gespräch gewesen bin. Ich fand natürlich manche Sachen dann in einer anderen Gewichtung wieder. Ne? Also diese sogenannte Einzelmatte war nicht so wichtig. Es war viel wichtiger, hilfreich und liebevoll zu sein. Ich war sehr sozial. Ich hatte einen ganz großen Friedensgedanken. Ich war teilweise sicher auch überfordert mit der Situation, weil einmal die besonderen Empfindlichkeiten da waren. Was weg ist, ist sicher die Angst vor der anderen Seite, die Angst vorm Sterben. Zum anderen ist es natürlich ein Zugewinn in der Arbeit mit bedürftigen und kranken Menschen. Also das ist für meinen Beruf, den ich heute ausführe, ein Zugewinn. Außerdem das, was es mir im Künstlerischen für einen Impuls gibt, das ist auch was Schönes. Das nächste ist eine Sensibilität, die sozusagen Fluch und Segen zugleich ist. Und die Suche nach diesem Glückseligkeits-, nach diesem Blisszustand, das hat mich viele, viele Jahre angetrieben, etwas zu finden, um ohne sich zu entleiden, in diesen Glückseligkeitszustand zu kommen. Und ich bin auch fündig geworden. Und ich habe mir sozusagen mein Leben wieder zurückgeholt. Lebe heute sehr intensiv, sehr individuell. Ich bin wirklich jeden Morgen dankbar und habe noch viele Wünsche, auch Projekte. Das, was ich dort haben kann und was ich hier haben kann, sind zwei verschiedene Dinge. Und solange ich diesen Körper habe, kann ich eben mit dem Körper schöne Sachen machen. Für mich ist einfach die Schönheit, hier auf diesem Planeten zu entdecken, das Zusammenhänge zu erforschen. Die Erde ist eigentlich ein großer Spielplatz für uns Menschen, wo wir in unsere Kreativität und auch in die Zwischenmenschlichkeit gehen können.
Und im Laufe dieser Jahre bin ich zur absoluten Überzeugung gekommen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass also diese Nahtoderfahrung tatsächlich etwas beschreiben, was darauf hindeutet. Ja, es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, da sind auch viele andere der Meinung, die eine Nahtoderfahrung haben, dass man jetzt sagen kann, wenn ich eine Nahtoderfahrung habe, das gesehen, so sieht das Jenseits auch aus. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Also wie das Jenseits auch aussieht, das ist eine ganz andere Frage. Da haben sich schon verschiedene Leute darüber geäußert, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, Meinungen, manche haben das so wahrgenommen, manche ganz anders wieder und so. Also, aber es ist so, die Nahtoderfahrung ist ein Hinweis auf eine transzendente Realität, die über unsere Welt hinausgeht. Ja. Dass es dann genauso ist, wie es da gezeigt wird, das ist noch eine ganz andere Frage. Das gibt es auch keine Beweise dafür, das kann man nur akzeptieren oder nicht. Das Problem ist, dass die Offenheit fehlt. Also ich wünsche mir mehr Offenheit, dass man sagt, man ist Grenzphänomenen gegenüber offen und teilt die nicht gleich dogmatisch ein in irgendwelche Sachen, die pathologisch sind, Halluzinationen zum Beispiel oder Einbildung, sondern man ist offen und macht auch Experimente. Und das ist der zweite Punkt, dass man eben sagt, es muss auch an den Unikliniken muss es möglich sein, dass Forscher sich damit unvoreingenommen beschäftigen, ohne Angst vor Repressalien von anderen Kollegen. Und das ist leider das größte Problem, dass das keiner sich traut. Ja. Und da wünsche ich mir am meisten, dass sich da was ändert, dass das viel offener wird und viel leichter möglich wird in Zukunft.
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir wissen es nicht. Eines aber ist gewiss. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Also, abschalten, rausgehen.
Das war der Freisprecher zum Thema Nahtod. Laura Schmidt sprach mit Heike Herz-Frühholz und Bernhard Marmorstein über deren persönliche Nahtoderfahrungen. Der Neurologe Prof. Dr. Dr. Wilfried Kuhn und seine Frau, die Psychologin Dr. Eugenia Kuhn, erklärten, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es zum Thema Nahtod gibt. Bis zum nächsten Mal beim Freisprecher auf pH 88,4.